Ich lese die Verse des Predigttextes zum heutigen Sonntag, und zwar aus dem Propheten Amos, Kapitel 5, Vers 21 bis 24. Der äußerliche Gottesdienst tut's nicht. Ich bin euren Feiertagen gram und verachte sie und mag eure Versammlung nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Das sind diese Worte, die uns für den heutigen Sonntag gegeben sind. Und wenn wir auch den Wochenspruch gelesen haben, merken wir, worauf uns der himmlische Vater hinweisen will. Wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten, spricht der Herr Jesus. Vollendet heißt, Gott tut etwas, was wir Menschen nicht tun können. Gott denkt etwas, was wir nicht denken können. Und Gott schenkt etwas, was wir untereinander nicht schenken können, nämlich eine Gerechtigkeit, die vor ihm gilt. Er will uns deutlich machen, der himmlische Vater, dass er wohl unser Bemühen sieht, vor ihm leben zu wollen und gerecht sein zu wollen, aber dass das nicht ausreicht. Es reicht nicht aus, um in der starken Beziehung und Gemeinschaft mit ihm zu stehen und zu leben und zu handeln. Der Mensch merkt immer wieder, dass er an sich denkt und dass er von sich höher denkt als über den anderen. Stolz und Hochmut durchzieht das menschliche Herz. Es kann sich nicht demütigen. Darum muss es beschenkt werden vom himmlischen Vater, von seiner Liebe, von seinem Wesen, von seiner Art, von dem, was Ehe gibt, aus Gnade, nicht aus Verdienst. Dieses Wort, was hier Amos, der kein besonderer Mann war, sondern er sagt, ich bin ja nur einer, der Maulbeeren liest. Ich bin ganz einfacher Mensch, aber Gott hat mir etwas gezeigt und das soll ich ansprechen, dem Volke Israel. Ihm wurde offenbar, dass das gottesdienstliche Gehabe zu keinem guten Ziel führt. Fromme Gebete, Opfer, einbringen, wir kennen das Wort, einbringen in die Gemeinde, einbringen in das Werk des Herrn, bringt nicht das, was Gott braucht in unserem Herzen. Seine Gerechtigkeit soll unser Herz erfüllen. Obwohl wir als Gemeinde Jesu durch die Neugeburt, und ich hoffe, dass wir das alle bestätigen können in unserem Herzen, neugeboren zu sein. Und da gab es kürzlich ein Gespräch darüber, wer befindet darüber, wer neugeboren ist. Manche maßen sich ja das an und bestimmen ja, der ist es nicht. Da kamen wir zu dem Ergebnis, dass derjenige selbst es wissen muss, der neugeboren ist. Darauf kommt es an. Aber als solche, die wir neugeboren sind im Heiligen Geist, die wir der Wahrheit dienen können und eigentlich auch wollen, sind aber vor dem Rückfall in den äußeren Gottesdienst ohne Herz nicht gefeit. Israel hat gut begonnen. Amos musste zu einem Volk sprechen, was ausgestattet war mit allen Gaben, um im alttestamentlichen Sinne guten Gottesdienst zu vollführen. Und doch musste er ihnen sagen, euer Singsang ist dem Geplärr gleich in Gottes Ohren. Eure Opfer taugen gar nichts. Das ist eine harte Rede zu diesem Volke. Sie waren beständig, den Gottesdienst zu üben. Sie brachten nach dem Gesetz die Opfer, die ihnen befohlen waren. Und doch diese niederschmetternde Erkenntnis. Und ich empfinde es schon sehr hart, wenn man zu einem vielleicht gut gemeinten Lied Geplärr sagt. Wenn man sagt, gut, das Lied klang ja sehr schön, aber es reicht möglicherweise nicht ganz aus, um Lob Gottes damit auszudrücken, würde ich sagen, ja, das kann ich unterstreichen. Aber Geplärr, na ja, nun, schließlich haben wir dafür geübt. Schließlich haben wir ja uns ganz ins Zeug gelegt, damit wir das auch wirklich gut rausbringen. Und nachher heißt es, war bloß Geplärr. Das ist ein niederschmetterndes Urteil, das Gott über dem natürlichen Gottesdienst der Menschen ausruft. Gott dienen ohne Herz, nur mit dem Kopf, nur mit der äußeren Gestalt. Darum ist es so notwendig, auch für Gemeinde Jesu, dass unser Herz immer wieder neu gereinigt wird, damit der tägliche Gottesdienst nicht aus dem Verstand, sondern aus dem Herzen kommt. Gott sucht unser Herz. Ich möchte drei Punkte kurz anreißen. Der erste umfasst falsche Sicherheit, dann die neue Hingabe und als letzten Punkt, lass die Liebe in dein Herz. Israel hatte ja durch des Herrn Gnade gut begonnen. Es hörte auf die Anweisung, die Gott durch Mose gegeben hat. Ja, wir wollen alles tun, was Gott durch Mose zu uns sagt. So riefen sie am Berg Sinai aus. Alles wollen wir tun. Und als der Tempel gebaut worden war, wollten sie auch die Wallfahrten zu diesem Tempel dreimal im Jahr, alles was männlich ist, sollte heraufziehen, vollführen. Gott die Ehre geben. Sie wollten auch, wo sie bemerkt haben, falsch gehandelt zu haben, ein Sündopfer darbringen, sich entschuldigen. Sie wollten vor Gott klar dastehen. Und der Herr hat ihnen auch viel Gutes getan. Das lesen wir auch in diesem Prophetenbuch Amos 2. Er hat sie gesegnet, indem er sie bewahrte vor den Übergriffen des Feindes. Er führte sie aus der Gefangenschaft, im Kapitel 2 lesen wir das, Vers 10, aus Ägypten, aus der Knechtschaft, führte sie durch wüste Gegenden 40 Jahre, ließ sie nicht allein, ernährte sie. Und er hat sogar aus ihren Söhnen, so steht hier geschrieben, Propheten, Gottgeweihte, erweckt. Und der Herr stellt die Frage, ist es nicht so, Israel? Habe ich das nicht gemacht? Doch, ich habe das gemacht. Ich habe dich gesegnet, weil du zu mir gehören wolltest. Aber eine große Gefahr wurde bereits schon durch Mose prophezeit über dem Volk Israel, die auch über die Gemeinde Jesu kommen kann. Das ist die Sattheit Oh ja, wir wissen ja alles. Oh, wir sind klug. Wir brauchen keine Anregung mehr. Wir brauchen keine Maßregelung mehr. Wir wissen ja genau Bescheid, wie es zu gehen hat. Israel kam auch in diese Situation. Mose sagte, wenn das dann kommt, ist es furchtbar. Wenn du anfängst, dich in dem Segen Gottes zu weiden und den Geber des Segens zu vergessen. Ja, du willst immer Segen haben. Gott will auch den Segen geben. Aber wie bewegst du dich dann, wenn du ihn empfangen hast? Lehnst du dich zurück und schaust herab auf die, die nicht gesegnet sind? Sagst du, jetzt ist alles okay in meinem Leben, jetzt brauche ich keine Veränderung mehr. Die anderen müssen verändert werden, aber ich nicht. Israel kam an diese Schwelle. 5. Mose 32, Mose sagte in dem Abgesang, in seinem Lied, Schlusslied, wenn Jeserun fett wird, wird er übermütig. Er wird übermütig. Er ist fett und dick und feist geworden und hat den Gott verworfen, der ihn gemacht hat. Er hat den Fels seines Heils gering geachtet und hat ihn zur Eifersucht gereizt durch fremde Götter. Durch Greuel hat er ihn erzürnt. Es wurde also schon deutlich gemacht, dass eine große Gefahr auf Gläubige lauert, die das Glaubensleben kaputt macht. Wenn sie sich zu sicher fühlen, wenn sie zu satt geworden sind in ihrer Erkenntnis und auch im leiblichen Leben. Und genau das war passiert bei Israel. Und darum sagt der Herr, jetzt taugt euer Gottesdienst nicht mehr. Jetzt ist es nur noch Geplärr, was ihr macht. Eure Opfer könnt ihr euch sparen, denn euer Herz ist zu einer falschen Ruhe gelangt. Und wir kennen solche Worte auch aus dem Neuen Testament, wo ja der erhöhte Herr an die Gemeinde zu Laodicea genau das auch sagt. Ihr seid satt. Und was er jetzt macht, ist untauglich. Eine große Gefahr, wenn Kinder Gottes selbst zufrieden werden und satt. Wenn sie nicht mehr sich prüfen vor dem Herrn, sondern nur noch an Menschen. Israel konnte sich prüfen an den Nachbarvölkern und sagen, ja, im Verhältnis zu denen sind wir ja noch klar. Wir bringen ja noch Opfer dem Schöpfer aller Dinge. Das machen wir noch. Die anderen nicht. Die haben gar keine Ahnung, wer dieser Gott ist. Sie opfern den Feldteufeln, ihren Figuren, die sie gebaut haben aus Stein und Holz. Wir sind da noch besser dran, wir machen das nicht. Aber sie haben sich nicht mehr an Gottes Wort gemessen. Sie schauten nur noch, wie sind die anderen, wie sind wir. Wir sind gut, die anderen sind schlecht. Und Gott sagt, ihr seid schlecht, weil er nicht mehr auf mich hört. Und diese Gefahr kann uns auch beschleichen. Darum sagte der Herr Jesus ja auch zu den Jüngern, ich gehe hinauf und wir gehen jetzt gemeinsam hinauf, damit ich das vollenden kann, was von mir geschrieben steht, das, was ihr braucht. Ihr braucht mich, ihr braucht meine Gerechtigkeit, ihr braucht meine Liebe. Das braucht ihr, damit ihr echt leben könnt. Selbstsicherheit führt also zur Lauheit. Der Gottesdienst beschränkte sich nur noch auf das äußere Leben. Israel ließ durch die Abtrünnigkeit vom Herrn ihr Herz neu von der Sünde beherrschen. Unbarmherzigkeit machte sich breit, Hurerei, Völlerei, Götzendienst, all das wurde wieder sichtbar. Darum sprach der Herr auch durch den Amos und sagte, um 3, ja um 4 Frevel willen derer von Israel will ich sie nicht schonen, weil sie die Unschuldigen für Geld und die Armen für ein paar Schuhe verkaufen. Sie treten den Kopf der Armen in den Staub und drängen die Elenden vom Weg. Sohn und Vater gehen zu demselben Mädchen, um meinen heiligen Namen zu entheiligen. Und bei allen Altären schlemmen sie auf den gepfändeten Kleidern und trinken Wein vom Gelde der Bestraften im Hause ihres Gottes. Also, sie sind zurückgefallen. Das Herz ist entfremdet von Gott. So gehen viele Christen wohl regelmäßig in die Versammlung, in die christliche Versammlung, singen Lieder und beten, aber ist das Herz noch am Herrn? Das ist ja eine Frage, die man nicht nur so allgemein alle paar Jahrhunderte stellen muss, um eventuell eine Reformation wieder hervorzubringen, sondern täglich. Wo ist heute mein Herz? Jesus Christus schaut nicht so sehr nach unserem äußeren momentanen Zustand. Er schaut auch nicht zu sehr auf die Zwiespältigkeit, in der wir uns gerade befinden, sondern er schaut in erster Linie darauf, ob wir korrekturwillig sind. Ob wir gerne durch sein Wort persönlich verändert werden wollen. Ob er der Fels, wie wir es auch im Psalm 31 hörten, unseres Lebens sein darf. Wenn er uns nur so sähe, wie wir gerade sind, dann wären wir ja elende Menschen. Sondern er ruft uns zur Veränderung. Zur Veränderung. Denn niemand ist fertig. Niemand ist vollkommen. Niemand hat schon ergriffen, was es bedeutet, gerecht zu sein und gerecht zu leben vor Gott. Wir haben da Beispiele auch in der Schrift von Menschen, die nicht korrigierwillig waren, obwohl Jesus Christus sie ansprach, obwohl Gottes Wort sie ansprach und sie wussten, was Gottes Wort sagt, haben sie sich ihre eigene Philosophie daraus gezogen, ihr eigenes Glaubensleben und dachten, dass das Richtige ist. Nur das zählt. Aber Gott wollte ihnen sagen, es zählt nur das, was er, der himmlische Vater, sagt. Nur das zählt. Ich lese uns mal 2 Beispiele. Vielleicht finden wir uns da auch wieder. In Lukas 18, da wird von einem frommen Mann gesagt, dass er sehr gerne Gottesdienst üben wollte. Aber er maßte sich an, durch seine Form des Gottesdienstes frömmer zu sein als die anderen oder vielleicht sogar nur der Einzige zu sein, der fromm ist. Und die anderen sind es nicht. Und darum sagte der Herr Jesus dieses Beispiel, von denen, die sich so anmaßten, fromm zu sein und verachteten in ihrem Herzen die anderen. Es gingen 2 Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Und Zöllner steht für Sünder, für Unehrlichkeit, für Hochmut, für Stolz, für zänkisches Wesen. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir Und jetzt sagt er, Gott, ich danke dir, Gott. Also, er wollte direkt vor Gott stehen und glaubte, dass seine Haltung jetzt vor Gott genau die richtige ist. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen. Ist das eine gewaltige Aussage? Er hat nicht gebetet, ich danke dir, Gott, dass du aus mir mal einen anständigen Menschen machst. Sondern ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen. Die Räuber, die Betrüger, die Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner, der da in der Ecke steht. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Hier klingen ja die Worte, die Gott durch Amos sagt, wieder neu auf. Oh ja, ich mag euren Gottesdienst nicht. Das Geplärr, lieber Pharisäer, kannst du lassen. Da will ich gar nicht hinhören. Du dankst mir, dass du besser bist als die anderen? Oh, lieber Pharisäer, dann hast du noch gar nicht gemerkt, dass alle Menschen gleich schlecht sind? Hast du noch gar nicht gemerkt, dass du vielleicht schlechter bist, sogar noch als der andere? Du dankst dafür? Und dann wird der Zöllner hervorgehoben, Jesus sagt, schaut, da war dann ein Zöllner, der hat aber wirklich gemerkt, dass er nichts ist vor Gott. Der hat gar nicht erst versucht, einen richtigen Gottesdienst zu machen, der hat gar nicht so erst groß gebetet, was er alles so schon geschafft hat, aber noch einige Punkte hat er nicht geschafft, sondern der stand von ferne, er wollte noch nicht mal die Augen aufheben zum Himmel, sondern er schlug sich nur an die Brust und sagte nichts Gutes über sich, sondern Gott sei mir Sünder gnädig. Das sagte er. Und was sagt Jesus dazu? Er sagt, dieser, der nichts Gutes über sich gedacht und gesagt hat, der kommt mit der Gerechtigkeit Gottes in Verbindung. Der geht gerechtfertigt nach Hause vor dem anderen, der so viel Gutes über sich gedacht und gesagt hat und meinte Gott dabei, noch einen Gefallen zu tun. Und ein zweites wollte der Herr Jesus auch einladen. Du musst veränderungswillig sein. Und es klappte an dieser Stelle auch nicht. Da fragte ihn ein Oberer im selben Kapitel im Lukas-Evangelium und sprach, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Also er wollte ihm gleich sagen, pass mal auf, wenn du von gut redest, hast du noch nicht erkannt, wer du bist. Wenn du von gut redest, hast du noch nicht erkannt, dass nur Gott gut ist. Und alle Menschen brauchen seine Zuwendung, um überhaupt etwas werden zu können, was vor ihm Bestand hat. Niemand ist gut als Gott allein. Und dann wird er examiniert und dann wird ihm gefragt, ob er die Gebote kennt. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Was sagte dieser? Ja, das habe ich alles gehalten, von Jugend an. Bin ich nicht gut? Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, dann gehen wir mit der Prüfung noch mal ein wenig weiter. Dir fehlt dann offenbar nur noch eins. Obwohl der Herr Jesus genau wusste, es fehlt ihm alles, so wie mir, wie dir alles fehlt, wir brauchen alles von ihm. Aber lassen wir mal die Prüfung weiterlaufen. Verkaufe alles, was du hast. Gib es den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Komm und folge mir nach. Sei korrekturwillig. Ich will dich verändern, spricht der Herr. Aber als das dieser Mann hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich und er ging weg. Keine Korrekturwilligkeit. Der Herr Jesus machte ihm ja noch nicht mal den Vorwurf, du bist ein Hochstapler, wenn du sagst, dass du das alles gehalten hast. Wenn du behauptest, du hättest die Gebote gehalten. Er hat ihm keinen Vorwurf gemacht. Er suchte nur die Veränderung. Sei doch korrekturwillig. Und so sucht Gott auch die Veränderung bei uns und bei dem Volke Israel. Tu weg das Geplärr deiner Lieder. Lass dich verändern. Ich will dein Herz. Aber in dem Falle hat dieser reiche Mann sein Herz nicht verändern lassen. Das sind diese zwei Wesenszüge, die uns leicht beschleichen können. Einmal die Willigkeit, Gott dienen zu wollen. Und zum anderen die Beurteilung der Wege Gottes nach dem äußeren Menschen. Nicht gerne zitieren wir die Apostel im negativen Sinne. Aber sie sind uns ein Beispiel für uns selbst gegeben. Da denken wir auch an den obersten Apostel Petrus, der ja so gesegnet war im Nachhinein nach Pfingsten und ein wunderbares Werkzeug in Gottes Hand. Er zeigte diese zwei Seiten des geistlichen und des fleischlichen Gottesdienstes. Da lesen wir in Markus 8, dass ja Jesus mit seinen Jüngern, wie er das oft getan hat, in die Absonderung ging. So war er hoch im Norden in Israel mit ihnen versammelt. Und er stellte eine Frage, die er eigentlich schon sah in dem Herzen der Jünger: Wer ist eigentlich Jesus? Das ist ja auch eine Frage, die wir uns persönlich stellen könnten. Wer ist eigentlich Jesus für uns? Ist er nur der gute Fürsorger, zu dem wir beten dürfen und er macht alles bestens? Oder ist er der, der sagen darf und sagen muss, was ich zu tun habe? Ist er der Bestimmende? Oder ist er nur der gute Hirte? Oder ist er auch der Hirte, der uns durchs finstere Tal führen darf? Oder nur auf grünen Auen? Das ist ja so eine persönliche Frage. Und da stellte der Herr Jesus auch diese Frage an die Jünger: Was sagen denn eigentlich die Leute, wer ich bin? Einige behaupten, du seist Johannes der Täufer, der von den Toten auferstanden ist. Andere, du bist einer der auferstandenen Propheten. Und dann kam die persönliche Frage: Was denkt ihr denn darüber? Es ist ja leicht zu sagen, was andere denken. Aber was denkst du darüber? Petrus sagte, du bist Christus. Du bist Christus, ganz einfach. Und der Herr Jesus sagte zu ihm in den Parallelstellen, das ist geistlich. Denn das hast du nicht gewusst. Das konntest du als Mensch nicht wissen. Das ist dir vom Vater im Himmel gegeben. Das ist das geistliche Leben. Das ist die geistliche Antwort. Das ist die richtige Antwort. Petrus war sicher ganz erstaunt über diese Aussage des Herrn Jesus. Und dann fing der Herr Jesus an, weiter von seinem geistlichen Auftrag zu reden. Des Menschen Sohn muss viel leiden und verworfen werden. Denken wir an den Wochenspruch. Wir gehen hinauf nach Jerusalem, damit vollendet wird, was von dem Menschensohn gesagt ist. Er wird verworfen von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten. Er wird getötet und nach 3 Tagen auferstehen. Und da kam der andere Petrus zum Vorschein. Da kam der fleischliche Gottesdienst plötzlich zum Vorschein. Und dann nahm er Jesus beiseite. Oh, ich muss mit dir mal reden. Und er nahm ihn beiseite und sagte, das soll dir nicht widerfahren. Und er wehrte ihm, Jesus, das hast du nicht so zu sagen. Das darf nie stattfinden. Verstehen wir, was Gott hier auch durch Amos sagt zu dem Volk Israel. Oh, ihr macht einen Gottesdienst, ihr bestimmt, was ich zu tun habe, was ich anzuerkennen habe. Das bestimmt ihr. Macht es nicht. Lasst euch raten. Und dann kommen diese schweren Worte zu Petrus, dass der Herr zu ihm sagt, lieber Petrus, das, was du jetzt gerade dachtest, Gott gut zu tun, das war menschlich. Das war nicht geistlich. Und Jesus sprach, Satan, geh weg von mir. Du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Eine wunderbare Rede, aber eine harte Rede. Eine deutliche Rede, aber zugleich auch eine Rede der Einladung. Bitte, lass dich hineinziehen in das Geheimnis des Glaubens, dass du meinst, was göttlich ist und nicht was menschlich ist. Zweitens, damit wir nicht dem erzieherischen Gericht anheimfallen, wie auch Israel diesem Gericht anheimfallen musste durch die babylonische Gefangenschaft, ist es wichtig, dass wir erneut diesem Aufruf Folge leisten, den Gott zu uns macht. Wie durch Sprüche 22, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Ich will nicht deinen äußeren Gottesdienst. Ich will nicht deine Erkenntnis. Ich will dein Herz. Ich will den Sitz deines Seins. Gib mir dein Herz. Denn das Herz ist das, was verändert werden muss. In Matthäus 15 sagt Jesus Christus auch über uns Menschen, was da in unserem Herzen los ist. Man kann das Herz ja kaschieren. Man kann ja äußerlich sich anders geben, als man innerlich ist. Man kann jemand freundlich etwas sagen, aber innerlich ihn ablehnen. Ist ja alles möglich. Darum sagt der Herr Jesus, ich will das, was innen bei dir ist, verändern. Gib mir dein Herz. Denn in deinem Herzen, wenn ich es nicht verändere, da bewegen sich Dinge, die gegen Gott arbeiten. Vers 19 aus Matthäus 22, 15. Da kommt böse Gedanken, kommen darauf. Aus dem Herzen. Da kommt Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis kommt daraus. Lästerung kommt daraus. Und diese Dinge machen den Menschen unrein. Gib mir dein Herz, damit das nicht mehr darin pulsiert. Das ist diese Aufforderung zugleich ja, die Amos auch dem Volke Israel geben sollte. Die Gerechtigkeit soll groß werden in dir, die Gott schenkt. Gott liebt uns nicht, weil unsere Herzen sich so positiv zu ihm bewegen, sondern weil gerade der Ort der verborgenen geheimsten Dinge, die Dinge, die ein Mensch dem anderen nicht sagt, sogar ein Mann seiner Frau nicht und umgekehrt, weil der Ort der geheimsten Dinge von ihm erfüllt werden sollen müssen und dann ihm wohlgefällig sein werden. Gott liebt uns, weil er dieses unser Herz verändern will. Ja, er ist Liebe. Er ist absolut Liebe. Jesus Christus hat dem himmlischen Vater, hat ihn angefleht für uns, er hat gebetet für uns, dass unser Herz, unser Leben erneuert wird. Und zwar nicht nur schlechthin, dass unser Herz mit dem nächsten Menschen gut zurechtkommt. Das wäre doch schon schön. Wenn alle Menschen sich miteinander gut verstehen, aber Gott geht's um mehr. Er hat gebeten darum, dass unser Herz verändert wird, damit wir Gemeinschaft mit unserem Schöpfer haben und mit ihm gut zurechtkommen. Das ist so wichtig. Darum bat Jesus vom Kreuz herab, Vater, vergib ihnen, vergib ihnen. Ordne ihr Herz, damit sie Gemeinschaft mit dir haben können. Darum sagte er nach, noch vor dem Kreuzesweg zu seinen Jüngern, euer Herz soll sich freuen, euer Herz. Nicht ihr sollt euch nur freuen, äußerlich gesehen, springen und tanzen. Nein, euer Herz soll sich freuen. Und diese eure Freude soll niemand von euch nehmen. Gott greift tiefer und möchte das auch jetzt bei dir tun. Und darum ist auch heute die Aufforderung, lass die Liebe Gottes in dein Herz. Wir müssen wiederholt uns für ihn, für unseren Herrn und seine Liebe öffnen. Wenn wir lesen, was der Apostel Paulus, der ja wirklich ein Kämpfer für den Herrn war, aber dann auch so ein schweres Leben als Christ vollführte, was er darüber sagt, über dieses Geheimnis des Herzens, sind wir erstaunt. Ich denke, es war kaum jemand fleißiger im Reiche Gottes in der Ausbreitung des Evangeliums als der Apostel Paulus. Er sagt, ich bin nicht weniger als die anderen Apostel, ich arbeite mehr als sie. Ich tue viel, viel mehr und ich erdulde auch viel mehr als sie. Und derselbe sagt Folgendes in 1. Korinther 13. Oh, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete, hätte aber der Liebe nicht, dann wäre ich nur ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wir merken, dass auch in unseren Tagen ja gerade oft Glaubensleben und Glaubensstreit auf der Ebene der Erkenntnis ausgeführt wird. Aber nicht mehr auf der Ebene der Liebe. Der eine weiß besser als der andere Bescheid. Der eine glaubt, einen größeren Glauben zu haben als der andere. Aber wenn die Liebe nicht da ist, nützt das doch alles nichts. Und sogar, wenn ich meine ganze Habe verschenken würde an die Armen, ist ein guter Dienst. Aber wenn ich das mache und ich würde sogar als Märtyrer meinen Leib brennen lassen und verbrennen lassen, dann wäre es mir nichts nütze, wenn ich die Liebe nicht habe. Denn die Liebe Gottes allein ist das, was uns befähigt, mit Gott zu leben und somit auch mit dem Nächsten. Denn nur die Liebe Gottes hat eine Qualität, die alles verbindet. Sie ist langmütig. Sie ist freundlich, sie eifert nicht, sie treibt niemals Mutwillen, sie bläht sich niemals auf. Sie verhält sich niemals ungehörig, sie sucht niemals das Ihre, sie lässt sich niemals erbittern. Und sie rechnet auch das Böse nie zu, sie freut sich auch nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich immer an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie duldet alles. Sie glaubt alles. Und sie hofft alles. Diese Liebe hört nie mehr auf. Und das ist das, was Gott sucht. Was er uns in Jesus Christus geschenkt hat, geoffenbart hat und will, dass es in unserem Herzen pulsiert. Und da werden alle Fragen und Probleme ganz klein, wenn diese Liebe Gottes neu unser Herz erfüllt. Das möge der Herr uns schenken, wenn wir daran denken, er ging hinauf nach Jerusalem, um für uns das zu vollenden, was wir nicht tun konnten, nämlich die Gerechtigkeit zu bewirken, die vor dem Vater gilt, damit sein Geist und seine Liebe unser Herz erfüllen kann. Die Liebe höret nimmer auf. Und wo der Herr dies sieht in unserem Herzen, sagt er, da werde ich dafür sorgen, dass du noch mehr Frucht bringst. Diese Rebe will ich reinigen, dass du noch mehr Frucht bringst. Das sollte unser ganz persönliches Anliegen sein, dass wir nicht mehr denken über den anderen, sondern an uns selbst, ob wir diese Liebe haben. Amen.